Schön, dass ihr wieder dabei seid. Dies ist der zweite Teil meines Gesprächs mit Ruhin Aschufta. Wir steigen direkt dort ein, wo wir im ersten Teil aufgehört haben. Deshalb empfehle ich euch, zunächst die erste Folge anzuhören, falls ihr das noch nicht getan habt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem zweiten Teil unseres Gesprächs.
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.
Die NATO hat es nicht geschafft, in 20 Jahren die Taliban zu besiegen, weil sie in Sicherheit auf der anderen Seite abgewartet haben.
Ja, ne? Ja, das ist ja auch dieses Ding, auch die Bundeswehr hat ja die Aktien da drin gehabt, bis 2021, bis man dann auch wieder alles hat stehen und liegen lassen. Und selbst die Menschen, denen man versprochen hat, sie nachzuholen, das ist ja bis heute, warten da Menschen drauf. Das ist einfach unfassbar, wie man sich da jetzt aus der Schlinge ziehen will. Selbst heute, selbst die Regierungssprecher sagen also da haben wir jetzt eigentlich gar nichts mehr mit zu tun. Obwohl ja Angela Merkel gesagt hat, wir holen euch da raus. Ja, am Arsch hängt der Hammer, ne?
Ja, das ist Politik, ne? Deswegen vertraut niemanden.
Klar.
Und vor allem, das Zitat war ja von einem der wirklich bekannteren amerikanischen Politiker. Es ist wirklich gefährlich, ein Freund von Amerika zu sein, beziehungsweise es ist schon gefährlich, ein Feind von Amerika zu sein, aber auch gefährlicher ist es, ein Freund von Amerika zu sein.
Ja? Ja.
Das war, glaube ich, Kissinger.
Ja.
Und das Vertrauen hat natürlich das Schwert noch tiefer da reingedrückt, weil 300.000 Militärangehörige, also alleine Soldaten, deren Familien, wurden zurückgelassen und intelligenterweise wurden die Scanner auch zurückgelassen, damit die Taliban gleich am Fingerabdruck erkennen, wer für sie gearbeitet hat.
Mhm.
Wer nicht.
Ja.
Und das war dann eine Strichliste von Trump. Zuerst gehe ich mal aus Afghanistan raus. Trump ging ja dann weiter und hat dann dasselbe mit der Ukraine versucht. Da gehe ich jetzt auch raus. Da haben die Ukrainer gesagt, nicht mit uns.
Ja.
So. Weil in Afghanistan war unsere Regierung die Amerikaner. Die Amerikaner waren unsere Regierung und keiner wurde von Trump mit eingeladen, mit den Taliban am Verhandlungstisch zu sitzen. Er hat es allein entschieden. Er hat denen gesagt, alles klar, versprecht mir mal ein paar Sachen. Die haben gesagt, natürlich, Indianer-Ehrenwort, die Frauen dürfen zur Schule. Die Taliban waren ja nie Indianer, aber das wusste Trump nicht.
Ja.
Und damit hat er sich zufrieden gegeben, weil ohne ihn das weiß ja jetzt jeder, er ist Narzisst und hatte diese Ideen mit der langen Mauer zu Mexiko, wo ihnen dann die Backsteine geklaut worden sind und hatte dann auch noch dieses mit den Taliban, das sind eigentlich gute Jungs, hat er noch gesagt. Mhm. Ich habe mit denen geredet und er hat ja auch das Buch The Art of the Deal oder so geschrieben, wo manche sagen würden The Fart of the Deal, aber gut, er ist eben kein großer, wie man ihn nennt, so geschickter Verhandler, der Donny. Genau. Und dann hat er dasselbe mit der Ukraine versucht und hat dann den Russen gesagt, ja, gib doch ein Stück ab zu den Ukrainern und dann ist die Sache gelöst. Da bin ich in 24 Stunden durch.
Ja.
Ist nicht gelaufen, war dann sauer über die Sache.
Mhm.
Und dann hat er gesagt, egal, steige ich aus der NATO aus, weil die kosten mich sowieso zu viel. Also eigentlich ist ein Trump ein Gottesgeschenk an alle Diktaturen, an die Chinesen, an die Russen. Jetzt ist er in Iran reinmarschiert. Ich weiß nicht, wo er da morgens aufgewacht ist, auf welchem Fuß. Aber da dachte er, da gehe ich mal schnell durch, so wie bei Venezuela. Die können mir nichts. Gut, die Iraner hatten 47 Jahre Zeit, sich vorzubereiten auf sowas. Mhm. Und diese nicht zu vergleichen mit den Taliban. Mhm. Weil da ist eher eine stabile Diktatur. Und da kommen die Iraner dann auch zur Schule oder zur Uni.
Mhm.
Und daher ist die Bevölkerung auch in sich geschlossener gegen die Ayatollah, gebildeter, weil sie eben diesen Diktatur doch zur Schule gehen konnten und einigermaßen Sicherheit hatten zu lernen. Aber bei Afghanen ist das tatsächlich so ein 40-jähriger Anschläge und Kriege und so weiter.
Mhm.
Und was die Ayatollah und die Taliban vereint, ist der Hass gegen Frauen. Ja?
Mhm.
Diese Leute denken tatsächlich, Zitat, glaube ich, von dem ersten Ayatollah da, Frauen sind von der Rippe des Mannes durch Gott quasi geboren worden und so erschaffen, dass sie eigentlich Tiere sind in Menschengestalt, die dem Mann dienlich sein sollen. Also quasi sind das eigentlich Esel. Nach seiner Schlussfolgerung sind Frauen also Esel, was bedeutet, er ist zu 50% ein Esel, weil seine Mutter muss ja auch dann ein Esel gewesen sein. Und diese Ayatollah oder diese Taliban wissen, dass gebildete Frauen gebildete Kinder auf die Welt setzen und großziehen. Und die kann man dann nicht mit Koran beeinflussen bei einer Sprache, die sie nicht mal sprechen, also Arabisch. Wir sprechen Dari und Farsi, die Iraner sprechen das auch. Und dann hat dieser Ayatollah noch gesagt, wenn man diese Frauen verhaftet, die sich unpfleglich benehmen, vor allem die Jungfrauen, muss man sie vorher vergewaltigen, damit sie nicht in den Himmel kommen und dann töten. Und das ist Zitat von, ich glaube, von den Khomeini oder den ersten jedenfalls, der auch syrisch-irakische Anteile hat. Das heißt, die Ayatollah, die da 79 eingesetzt worden sind, über England und Frankreich, sind auch jetzt nicht ganz Perser gewesen. So. Aber das wissen die Iraner dann auch besser als ich. Jedenfalls, diese Radikalen haben den Auftrag, die Gesellschaft über die Frau zu den Kindern, zu den Männern zu zerstören. Da fängt man dann eben mit den Gleichberechtigung und mit den Menschenrechten an. Und die sind nicht gegeben in Afghanistan.
Ja.
Und das trifft die Frauen jetzt.
Ja, ich finde das krass, was du gerade so mit den Freund und Feind der USA erzählt hast. Also die Deutschen stehen dann den USA positiv gegenüber. Anfang des Jahres, man holt mal eben den Präsidenten, also Venezuela, raus. Merz sagt, ja, es ist komplex. Eigentlich ist es ja völkerrechtswidrig, was da begangen wurde. Ja, ist komplex, wir müssen da noch, ne, so. Israel greift den Libanon von unten an. Ja, das ist ja Selbstverteidigung, ne. Na klar, Israel bombardiert der Schule, ne. Das ist doch eigentlich alles eine Farce. Also, das ist doch, also ich bin ein großer Fan von dieser Bundespressekonferenz, die dreimal in der Woche ist, wo die Sprecher da sind und dann werden die gefragt, solche Fragen und dann die Antworten. Du weißt ganz genau, es kommt dieser Baustein-Antwort, ne? Keine eigene Erkenntnisse, wir sind nur noch in Prüfung und du denkst, ey, what the fuck, ey, das ist doch vor unseren Augen, sehen wir das doch, was da los ist.
Ja, aber da musst du ja das alte lateinische Sprichwort qui bono, ja? Verfolge das Geld.
Ich kann kein Latein.
Ach so, ja. Man folgt dem Geld, ne? Folge dem Geld.
Ach so, okay, ja.
Wer profitiert?
Ja.
Und wessen Brot ich esse, dessen Lied ich sing, wie mein Professor sagt. Altes deutsches Sprichwort. Das heißt, solange die NATO und Deutschland mit den ganzen Militärbasen in Deutschland und dem ganzen Know-how und Militärstruktur gegen die Russen abhängig ist von den USA, können sie jetzt keine großartige Kritik äußern. Der einzige Vorteil, den wir jetzt in Europa haben, ist, dass die Europäer erkannt haben, Trump oder die USA sind nicht verlässlich. Das heißt, wir müssen eine eigene Armeestruktur aufbauen, sonst wäre man jetzt auch nicht Hals über Kopf 2021 raus, nur weil Trump raus ist, weil man keine eigene Armee hatte.
Klar.
So, diese Emanzipierung von der USA weg wird wahrscheinlich, auch wenn es jetzt schmerzhaft ist für die Wirtschaft, im Nachhinein sich als Vorteil erweisen für Europa, weil Amerika es auf die Reihe kriegt, einen komplett unbelesenen Geschäftsmann aus dem 1% Kapitalelite zum Präsidenten zu wählen.
Ja.
Wo man sich fragt, wie haben die Rednecks in dem mittleren Westen die Oberhand gewonnen über die Großstädte? Und manchmal muss man diese Erfahrung als Amerikaner anscheinend machen, weil man nach Obama dann wieder eine Gegenversion haben wollte, als Rache quasi, habe ich den Eindruck.
Ja.
Aber dieses Selbsterfahrungsding, das die Amerikaner durchführen, ist nicht gut für den Rest der Welt. Wir können da nicht immer darauf warten, dass die sich da finden. Europa ist das der alte Kontinent. Hier ist die Vernunft, habe ich eher das Gefühl, teilweise. Und Europa ist jetzt auch keine Kolonien, hat das auch nicht mehr großartig. Frankreich ist aus Afrika raus. Und es hat sich nie als gut herausgestellt, sich einzumischen und Grenzen zu ziehen und irgendwelche Länder durcheinander zu bringen. Eher Verträge und diplomatische Verhandlungen und auf lange Sicht arbeiten, weil das Dilemma, das wir jetzt haben, haben die Amerikaner damals und die Europäer nach dem Zweiten Weltkrieg angerichtet, sag ich mal, indem man diese Taliban, Ayatollah, später aus Versehen die ISIS, nachdem man Irak angegriffen hat und die Baath-Partei mit 300.000 Soldaten arbeitslos war, dann die ISIS und Al-Qaida davor. Und soweit ich weiß, hat Israel auch noch Hezbollah gegründet damals im Gegenzug gegen die PLO, das auch nach hinten losgegangen ist. So, dieses ganze Experimentieren mit radikalen Gruppierungen, denen man an beiden Seiten Waffen verkauft, keine gute Strategie. Ja, weiß ich bin Afghane, da im Krieg geboren, Hat nicht funktioniert. Das sind dann nur Söldner, die für jeden arbeiten, denen Geld gibt. Mhm. Ich war ja auch bei der NATO ein Jahr gewesen, Passberg-Hohenfels, habe mit den Amerikanern gearbeitet. Da gibt es sogar ein Video von auf YouTube. Da war die NATO-Channel da und dann haben die mir ein Mikrofon in die Hand gedrückt, weil ich konnte Englisch und sollte für den Colonel, den afghanischen Colonel, übersetzen.
Okay.
Und das ist ein riesiges Gelände, fast so groß wie Hamburg, früher für Bosnien und Kosovo benutzt, dann später ab 2010 dann für die Afghanistan-Einsätze. Und da hatte ich dann Kontakt mit den amerikanischen Einheiten, weil mein Englisch ganz gut ist, und konnte dann mit denen die Auswertung der Satelliten, die Kultur quasi, sollte ich näher bringen zwischen der afghanischen Armee, der ANA und den Amerikanern, damit sie sich nicht über den Haufen schießen auf den Feldern und wissen, wie mache ich das? Ich parke nicht mit meinem Panzer auf dem Gerstenfeld und so weiter. Mhm. Und woran erkenne ich die Taliban? Ich habe auch viel gelernt. Ja. Also es war für mich interessant. Ja. Ich war da ein Jahr. Die haben mir das Handy weggenommen. Dann hatte ich nur noch Bücher. Ich habe dann auch noch solche Bücher mitgenommen wie Mossad, CIA, NSA. Und wenn ich das da aufgeschlagen habe, die Amerikaner mich auch komisch angeguckt. Ich in den Amis saß mit diesen Büchern. Und der eine meinte, don't mess with these guys. Ich meinte, I just want to have some background information. Because I'm sitting with you here.
Yeah.
So, da habe ich dann mit den afghanischen ANA gearbeitet. Die konnten natürlich aufsteigen, wenn sie mit den Amerikanern dort arbeiten. Habe auch einige Soldaten kennengelernt, die nur ausschließlich dazu da waren, Taliban zu liquidieren, zu exekutieren. Und die haben gesagt, also wir sind ganz unzufrieden, also unzufrieden mit den Amerikanern, weil immer, wie wir den Taliban übergeben, scheint die Hälfte wieder freigelassen zu werden später. Deswegen waren sie dazu übergegangen, die an den Händen und Füßen zu knebeln und in den Fluss zu werfen. Weil die gesagt haben, wir haben keinen Bock drauf, weil die schneiden uns auch immer die Köpfe ab, wenn sie uns erwischen. Er meinte, da waren einige in Urlaub quasi, Heimurlaub, hatte der Soldat erzählt. Und die sind da quasi ohne Köpfe angekommen bei den Familien. Und er meinte, das ist, wir haben eine Blutfehde quasi mit den Taliban. Das heißt, wenn jetzt jemand denkt, die Afghaner wollten die Taliban, das stimmt ja nicht. Aber sie haben darauf vertraut, dass auf das Wort Deutschlands, auf das Wort der Amerikaner, wir werden für euch da sein, wir werden euch nicht zurücklassen, ihr kämpft mit uns gegen die Radikalen und wir werden das hier aufbauen. Und dann hat man ja gesehen, was daraus wird. Sobald Trump einen Rückzieher gemacht hat, hat Deutschland auch gesagt, oh, die AfD scheint Stimmen zu gewinnen. Deshalb werden wir jetzt erstmal die 2000 Leute mit den Familien da zurücklassen in Pakistan, die alles verkauft haben und jetzt in Pakistan abwarten, dass sie rüberkommen dürfen.
Ja.
Und die hat man dann im Stich gelassen. Und das sind Leute, die Richter, Ärzte, Architekten, Militärangehörige, kleinen Kindern und so weiter, die namentlich den Taliban bekannt sind. Ja. Und die werden jetzt den Preis zahlen dafür, dass man jetzt beschlossen hat, weil man die Stimmen gewinnen will, die nicht rüberzulassen. Und Amerika ist das Gleiche. Daher ist das jetzt, weiß ich das, ich war bei dem Militär da. Und die amerikanischen Soldaten an sich hatten ein gutes Gefühl, weil die dachten, anders als Irak machen wir hier etwas. Wir kennen den Feind. Wir wissen, was wir hier tun. Die haben uns angegriffen. Aber gut, Irak hat uns nicht angegriffen. Da wäre es wahrscheinlich schlauer gewesen, vielleicht über Afghanistan mit in Iran reinzugehen und die Leute da zu befreien, die wirklich die Ayatollah loswerden wollen.
Ja.
Und nicht irgendwo reinzugehen, wo es noch stabil ist. In Irak, so wie bei Gaddafi. Wo man auch rein ist. Naja, aber die Militärstrategie der Amerikaner scheint zu sein, wir sind Waffenhändler Nummer eins und ohne Kriege haben wir keine Klienten.
Ja.
Wo kein Krieg, da keine Waffen.
Ja, ich finde das gerade, was du gerade so sagtest, so mit AfD hier in Deutschland. Du hast es jetzt in den letzten Jahren gehabt, wenn eine Landtagswahl war. Kurz vor dem Wahltermin ist immer irgendwie ein Flieger losgegangen. Da hat die SPD gesagt, oh, CDU, hier, wir schicken wieder 10 Afghanen zurück. Nur für diesen kurzen Augenblick, mal kurz eine Headline zu machen. Und das ist ja totaler Quatsch.
Also die 20 Afghanen, die man da zurückschickt, werden jetzt nicht großartig irgendetwas verändern.
Genau.
Das ist eher eine, also es ist ja immer das Gleiche. Die Geschichte wiederholt sich. Ich kenne mich nicht einigermaßen aus. Und im zweiten oder nach dem ersten verlorenen Weltkrieg in Deutschland, da hat man gedacht, gut, jetzt haben wir es kapiert, wir haben verloren, weil die Juden hatten uns da nicht gelassen. Die haben uns da nicht gelassen, die Minderheiten sind schuld, wir haben zu viele Ausländer. Und immer, wenn es losgeht, immer, wenn die Lohntüte kleiner wird, habe ich das Gefühl, jetzt beim weißen Mann, dann guckt man erstmal, wer es nicht weiß. So, die sind dann erstmal schuld, weil unser Professor hat gesagt, Identität gründet sich bei manchen Leuten daraus, was alles andere der andere nicht ist, was ich bin. Also ich bin, er ist nicht weiß, der spricht eine andere Sprache, der hat eine andere Religion, das ist jetzt meine Identität. So, für Leute, die jetzt nicht so eine großartige Kernidentität haben, ist das schon mal erstmal erste Identität.
Ja.
So, das alles, was ich nicht bin, das ist wahrscheinlich das Problem. Natürlich kann man immer gut auf Minderheiten eintreten, weil sie nicht besonders viele Rechte sich auskennen und auch nicht verteidigen können. Das beobachtet man überall. Das hast du auch im Iran, als die Israelis da 9 Kommandeure und so weiter abgeschossen haben. Da haben die Iraner gesagt, erstmal 2 Millionen Afghaner abschieben, weil die hatten bestimmt die Orte verraten, wo die ganz geheimen Treffen unserer Militärs stattfinden.
Na klar.
Wo ich mich frage, wie schaffen diese Straßenhändler, und die nicht mal zur Schule gehen dürfen im Iran oder keine SIM-Karte besitzen dürfen, herauszufinden, wo die sind.
Na gut.
Auf jeden Fall hat man dann immer diesen Reflex, wenn es wirtschaftlich runtergeht, erstmal die Minderheiten. Ist man mit den Minderheiten durch, dann sind das die Sozialhilfeempfänger, weil das sind alles Schmarotzer, die zu Hause rumhocken und nicht arbeiten.
Na klar.
Nach den Sozialhilfeempfängern kommen die Feministen, weil die haben die Familien zerstört. Die kriegen ja keine Kinder mehr. Weil wieso kriegen die keine Babys, ja? Die Feminismus hat die Familie zerstört. So. Und dann kommt man schließlich irgendwo dazu, dass man wieder religiöser werden müsste, weil alle sind jetzt gottlos. Und dann kommt man natürlich zu den Homosexuellen direkt über die Religion. Wieso sind die eigentlich da? Also es gibt immer eine Abwehr, bis man dann dazu kommt, dass, da muss ich dann dieses Zitat benutzen, sehr vereinfachtes Zitat. Kapitalismus ohne Sozialismus wird Faschismus. Und Sozialismus ohne Kapitalismus wird Kommunismus.
Okay. So,
Trump geht in Richtung Faschismus, weil er vertritt die Geldelite.
Ja.
So. Und er geht in Richtung Faschismus, und die Weißen sterben aus, und wir müssen die Familien schützen und die Kirche. Wobei er ja in diesem Fall Jesus ist. So, was er denkt.
Mindestens.
Er ist Jesus. Ja. Falls jemand die Homelander-Serie gesehen hat, da nehmen sie ihn auf ein bisschen auf den Korn.
Okay.
Mit Boys. Ja. Und das geht dann in Richtung, ich löse alles, indem ich Hass schüre und Trennung und Spaltung. So, nun ist die Stärke Deutschlands, genauso wie Amerika, die Einwanderung.
Ja.
Wo man sagen kann, die kontrollierte Einwanderung nach Punktesysteme, wie Kanada das macht und so weiter, befürworte ich. Ich sollte nicht jeden reinlassen. Weil die Afghanen, die weggelaufen sind, sind vor den Radikalen weggelaufen und den Kriminellen. Das heißt, partout alle Afghanen zu sagen, sie seien kriminell, oder alle Syrer, funktioniert nicht. Die Deutschen sind ja auch nach USA ausgewandert. Da hat man auch nicht gesagt, sie sind Nazis.
Ja.
Außer die Wissenschaftler, die Atombombe entwickelt haben, das waren tatsächlich Nazis. Die waren ja deswegen rausgeholt worden. Aber ich schweife manchmal ab, da musst du mich dann bremsen.
Alles gut.
Ich versuche es zusammenzuhalten, ja?
Alles gut.
Ja. Nee. Dieser Reflex ist natürlich von der AfD leicht aufzunehmen. Man sagt, okay, wir haben die Arbeiter auf unserer Seite, weil Lohnhütte ist kleiner. So. Und wir haben die Leute auf den kleineren Städten, Gemeinden, Dörfern, die sowieso nicht mit Ausländern viel Kontakt haben. Sei es Ostdeutschland, russische Erziehung und nationalistisch etc. Dann hat man natürlich diese Gruppen. Man bietet jetzt keine Lösungen an, sondern man sagt erstmal, wer ist schuld?
Ja.
Die Schuldfrage ist immer am leichtesten zu beantworten.
Ja.
Wie gesagt, was ich eben aufgeführt habe. Wobei ich sagen muss, nach allen Büchern, was ich gelesen habe und den Leuten, die sich Self-Made-Millionäre nennen, wem man die Schuld gibt, den gibt man die Macht über sich selbst. Also gibst du jemandem die Schuld, gibst du ihm die Macht über dein Leben. Er hat Schuld, dass ich das nicht geschafft habe. Der Ausländer ist schuld, dass ich zu wenig Geld in der Kasse habe. Der Afrikaner ist schuld, dass ich nicht bei meinem Pizzaladen arbeiten kann, hat mir den Job weggenommen. Da haben die Comedians ja auch immer gesagt, wenn jemand ohne Kontakte und ohne Sprachkenntnisse und ohne Background deinen Job wegnehmen kann, dann bist du vielleicht einfach scheiße in deinem Job.
Das ist ein sehr guter Punkt. Wirklich.
Das ist das. Wir sind in einem Zeitalter der Information, also irgendwas zu behaupten und in die Runde zu werfen, das wird dann ChatGPT wahrscheinlich auch anders sehen. Außer man guckt dann Fox News oder AfD-Channel.
Ja.
Und das ist dann was anderes. Aber im Journalismus haben wir gelernt, finde immer 3 unabhängige Quellen.
Ja.
Die, über eine Information und da, wo sich die Stränge kreuzen,
ja,
da bist du wahrscheinlich der Wahrheit sehr nahe.
Ja.
So. Ja. Oder wie Emanuel Todd war das, glaube ich, gesagt hat, das Gegenteil der Wahrheit ist der Wahrheit näher als die Wahrheit selbst. So.
Okay.
Gut. Das war, glaube ich, ein Nachruf in seinem Buch Ein Nachruf USA, was ich gelesen hatte.
Ja.
Ich habe eine Menge Hörbücher dann runtergehört, als ich zur Uni war, immer in der Bahn, eine halbe Stunde und zurück. So konnte ich jede Woche ein Buch erledigen und hatte dann gemerkt, wie wenig ich weiß.
Ja. gut, aber das ist ja auch eine Art, sich selber vorzubilden. Man hört ja nie auf zu lernen, ne?
Ich habe da teilweise mehr gelernt als an der Uni durch diese Bücher, die ich da illegal downgeloadet hatte. Mhm. Habe ich illegal gesagt? Okay.
Nee, nein.
Das klammern wir aus.
Ja.
Ja. Aber ich sag mal, es ist ein Vorteil, dass wir die Technologie haben. Ich freue mich, dass die Amerikaner es zumindest geschafft haben, in Afghanistan WLAN, Internet-Sachen zu verlegen, weil darüber laufen jetzt die geheimen Schulen der Mädchen, wo die Mädchen im Untergrund lernen können. Mhm. Und auch mein Vater unterrichtet im geheimen Wirtschaft und Politik. Er sitzt immer mit seinem Raum, mit den ganzen Büchern und legt sich da mit Taliban in Interviews an, im afghanischen Kanal und unterrichtet aber auch Mädchen, weil er war immer schon ein Patriot. Ja, er hat uns so großgezogen, du musst deinen Weg selbst finden und Religion ist Politik bei uns, weil ich denke, Gott ist was Privates. Gott sollte man niemanden reinreden, weil das Problem ist ja, jeder erschafft seinen eigenen Gott abhängig von seinem Intellekt. Mhm. Also bist du jetzt ein Bauer auf den Bergen irgendwo in Somalia oder Afghanistan, dann hast du oben den Himmel, unten hast du die Hölle und in der Mitte bist du.
Ja.
Und wenn du was Falsches machst, wird Gott dich bestrafen, verprügeln und dann in der Hölle wirst du verhauen. So, man ersetzt quasi Gott mit seinen Eltern, die einen dann bestrafen.
Mhm.
Und hat man mehr Wissen, ist Gott vielleicht der Gott des Universums mit Milliarden von Sternen und Planeten. Mhm. Und wir sind nur eine Form und es hat dann Religionen vor uns gegeben und nach uns gegeben. Mhm. Und dann haben die Hindus und dann die Juden, dann kamen die Christen und die Juden kopiert und die Moslems haben die Christen kopiert. Und dann hat man quasi sowas wie KFC und McDonald's und Burger King mit verschiedenen Labels.
Ja.
Und die haben das Ganze jetzt weitergeführt und haben darüber Macht erhalten. Und der Vatikan hat seinen Boden, Italien übernahm Afghanistan, die Ayatollah haben den Iran. Und die melken sie richtig und nehmen die Gelder für sich selbst und schicken ihre Kinder dann in Los Angeles zur Privatschule. Während die Mädchen nicht zur Schule dürfen. Ja,
total also, krass. Vielleicht noch ein Punkt zu Trump. Wir wollen ihm hier nicht zu viel Raum geben, aber dennoch, er wettert ja immer gegen religiöse Fanatiker im Nahen Osten. So, die letzten Bilder aus dem Weißen Haus, wo alle um ihn herumstehen, ihn an der Schulter packen und er wohl in seinem Gebet ist oder er schläft, ich weiß es nicht, das weiß ich mittlerweile ja nicht mal so genau, aber das ist doch Quatsch.
Ja, was da passiert. Also Trump benutzt alles, was er kann.
Ja.
Ne? Alles, was er kann. Sei es MMA-Kämpfe, Boxkämpfe, die goldene Bibel, die goldene Turnschuhe, eigene Kryptowährungen, die Religion, Jesus. Er hat ja, soweit ich weiß, bei der Vereinigung zum Präsidenten, eine Vereidigung da, 5. Januar, seine Hand nicht auf die Bibel gelegt, als er vereidigt wurde.
Aha. Ja.
Ich habe das beobachtet, die Amerikaner waren etwas empört darüber. Und da hat er das nicht getan. Und ich denke, er glaubt auch nicht daran, weil er denkt, er ist ja selber Gott. Oder Gottes Sohn, zumindest. Man muss dazu sagen, wenn jemand reich geboren wurde und nicht Kontakt hatte mit der unteren Klasse und man Trumps Werdegang verfolgt, was verfilmt wurde, was er verhindern wollte, dass das der Film rauskommt, beeinflusst, er hat ja nie Kontakt gehabt mit normalen Menschen, sag ich mal. Oder sagen wir mit dem Alltag. Er ist ja selber nicht normal, im negativen Sinne. Der benutzt, was er kann. Und diese Radikalen sind auch so lange radikal, bis die Saudi-Araber ihnen ein Flugzeug schenken. Dann sind die Saudi-Araber erstmal nicht mehr radikal. Die sind ja, obwohl Saudi-Arabien das Mekka des Islam ist. So, aber die sind seit 1972, glaube ich, seit sie gesagt haben, man darf ja Öl nur in Dollar kaufen. Ein großer Freund der USA. Weil nachdem, ich glaube, es war Nixon, den Dollar vom Gold gelöst hat, konnte man ja so viel Dollar drucken, wie man will, aber der Dollar hatte weniger Wert. Also hat man es mit dem Öl verbunden, der Saudi-Araber. Dadurch hat er es wieder Wert. Was die Saudi-Araber jetzt machen, ist von der ganzen OPEC-Nummer rauskommen und vielleicht auch in chinesischer Währung oder russischer Währung zu verkaufen. Mhm. Deswegen hat Trump da ein bisschen Panik. Ich vermute deswegen Venezuela, weil das hat mehr Öl als Saudi-Arabien.
Ja. Ja.
Wenn man dann noch Iran auf die Reihe kriegt, hat man dann den nächsten, die an China verkaufen und an Russland und so weiter. Also vor allem an China. Und wenn man dann Saudi-Arabien hat, Venezuela hat, Iran hat und im eigenen Land hat, das Öl, dann hat man natürlich die nächsten 50 Jahre abgesichert.
Ja.
Und Trump macht, was notwendig ist. Und die Taliban waren ja dann gar nicht mehr so radikal, als man 2018 in Doha den Vertrag geschlossen hat und gesagt hat, ihr könnt dann übernehmen.
Ja.
Und er hat ja auch ganz stolz verkündet, auch wenn ich nicht mehr Präsident bin 2020, ich habe das schon so klar gemacht mit den Taliban, dass da keiner mehr aus dem Deal rauskommt. Biden muss quasi mit den Taliban zustimmen. Biden war jetzt kein großer Fan, dort zu bleiben, aber das war für ihn die Möglichkeit, jetzt rauszugehen. Hillary Clinton hatte gesagt, sie wäre wohl eher geblieben. Sie hat auch als Frau eine andere Verbindung zu den Frauen. Und die Demokraten hätten auch nicht jemanden wie Trump quasi als Kandidat Präsidentschaft. Aber Trump hat gewonnen.
Ja. Ja.
Damals wusste man nichts von Epstein und so weiter. Daher hat man ihn gewinnen lassen jetzt. Und die Amerikaner haben, glaube ich, denke ich, gemerkt, dass Trump in sich eine zerstörerische Kraft ist, weil er alles tut für seinen eigenen Clan. Also wenn Trump ein Talib wäre, wäre er ein Clanmann, der nur an seinen eigenen Clan und seine Kinder denkt. So. Das ist Trump. Er ist quasi der Denver-Clan, der Trump-Clan. Ja.
Ja.
Er ist der Clan. Das Erste, was ich mich erinnere, bei der ersten Präsidentschaft, ich glaube, er hat da Handtaschen und Werbung für seine Tochter mit ihrer Modelinie und so weiter gemacht.
Ja.
Später hatte er die Bibel und seine Kryptos und seine Frau hat jetzt auch eigene Kryptowährungen. Ich mache mal eine Zusammenfassung für die Zuhörer. So. Und dann hat er jetzt in Saudi-Arabien noch ein Golfresort am Bauen. Ich glaube, Vietnam war die letzte Nachricht, die ich gehört habe, wo er noch etwas baut. Und es gibt seine Tochter und sein Schwiegersohn haben jetzt noch irgendwo in einer naturgeschützten Insel in Georgien, war das, glaube ich, bauen sie auch noch eine Villa auf, wo die Leute jetzt auf die Straße gegangen sind, weil ihnen das zu viel ist. So, jedenfalls, das ist, was Trump macht. Er sichert die Nachkommenschaft und er nutzt die Präsidentschaft dazu, um wie ein Warlord, wie ein Warlord in Afghanistan, sich alles unter die Nagel zu reißen.
Ja. Und ich glaube, das ist...
Ja, er beneidet ja sehr die Diktaturen weltweit, also Nordkorea und Russland.
Genau, genau. Also es kommt auch so ein bisschen darauf an, mit welchen Leuten er sich umgibt. Mark Zuckerberg, Peter Thiel, da könnte man ja auch stundenlang was erzählen. Und die erzählen ihm solche Sachen. Ne? Und das ist natürlich bei ihm im Kopf drin. Ne? Und ich glaube, das Letzte war, dass er sich sogar auf einen Dollar verewigen will mit seinem Konterfei.
Dollarschein, genau.
Natürlich, klar. Was sonst?
Es gab noch gar keinen 250-Dollar-Schein. Er will dann den ersten, weil ich denke, er ärgert sich über das Kleingeld, das er rumschleppen muss.
Natürlich.
Und dann hat er mit 250 Dollar mit seinem eigenen Gesicht drauf.
Ja.
Ich denke, da werden die Amerikaner wirklich wenig Pluspunkte sammeln, wenn sie als Tourist unterwegs sind und diese Dollarscheine dabei haben. Da weiß ja jeder gleich, der kommt aus dem Land der Terroristen.
Ruin, wir kommen mal wieder ein bisschen zu unserem Hauptthema. Wir haben jetzt das schöne Fenster der Welt aufgemacht, finde ich total klasse. Wir kommen mal wieder ein bisschen zu dir und zu deinem Thema. Du beschäftigst dich ja intensiv mit Traumata.
Genau.
Wie würdest du einem Menschen, der sich noch nie mit dem Thema beschäftigt hat, erklären, was ein Trauma ist und wie es das Leben eines Menschen beeinflussen kann?
Also sagen wir mal so, wie man ein Trauma bekommt, ist biologisch gleich. Es passiert etwas Schockierendes, etwas Einschneidendes. Man bewegt sich quasi in seiner Resilienzzone, in seiner grünen Zone und bam, fährt man ein Auto an im Verkehr und fliegt dann aus dieser Zone raus, ist dann kurz geschockt. Das ist jetzt ein kurzer Alltag und dann geht man raus, sieht, dass man selber nicht verletzt wurde, ruft die Polizei, kümmert sich um die Versicherung und dann geht's wieder normal weiter. Was heißt, zu einem Traumata führt eher, sind langwierige Traumata über einen längeren Zeitraum. Wenn ein Krieg ausbricht und man fliegt da aus seinem Alltag raus, muss das Land verlassen, dann ist man in diesem hohen Stress-Level.
Ja.
Was sich dann aktiviert, wenn man in diesem Level ist, ist erstmal die Amygdala. Das ist so eine Art Mandelkern im Gehirn. Der wird umschlossen vom Frontallappen.
Ja.
Und dieser Frontallappen, der fürs Denken zuständig ist, der klappt weg. Du hast jetzt nur noch deinen emotionalen Teil deines Gehirns.
Ja.
Amygdala. Wir haben das in der Uniklinik Eppendorf als Amy bezeichnet. Also Amy steuert dann alles. Und Amy hat drei Optionen. Das ist Fight, Flight oder Freeze. Also entweder man kämpft, man läuft nach Hause oder man friert ein. Da sieht man manchmal bei Tieren, wenn sie auf Autoscheinwerfer gucken. Die frieren dann ein. So. Und das passiert bei allen Menschen, wenn sie länger Stress ausgesetzt sind. Sie denken dann emotional. Sie überleben erstmal. Das ist von der Natur so geregelt, damit wir nicht nachdenken und vom Bären gefressen werden, während wir nachdenken, ob das ein Braunbär ist, ein Schwarzbär oder was für ein Bär, sondern wir laufen erstmal weg oder kämpfen. Und wenn diese Leute in einem Stressbereich bleiben, über längeren Zeitraum, Flucht, Wüste, Griechenland, Türkei, kein Zuhause, und dann in Deutschland oder irgendwo in Sicherheit ankommen, sacken sie runter und sind dann im depressiven, wirklich tiefen Stadium, im Minus quasi. Und diese Leute dann aus diesem Trauma bedingt, der Trauma bricht auf, wenn jemand ankommt, wenn jemand gerettet wurde. Da ist das Trauma dann da. Immer wenn er ein lautes Geräusch hört, Polizeiuniformen sieht, eine Waffe sieht, wird er getriggert. Das heißt, er sieht etwas aus dem Trauma und dann ist er sofort wieder das denkende Gehirn, Cortex ist weggeklappt und Amygdala aktiviert sich und übernimmt. Er ist im Alarmmodus. Und dieser Alarmmodus auszuschalten, ist wichtig, der Person erstmal bewusst zu machen, du bist hier in Sicherheit, keiner will dir was, die Polizei ist dazu da, um dir zu helfen. Das ist jetzt keine türkische Polizei an der Grenze oder iranische Polizei, die dich verprügelt oder Taliban. Das sind eher Polizisten und du bist in Hamburg zum Beispiel, dir passiert nichts und langsam, wenn er das merkt, kann er runterkommen aus dem Tiefen raus und in der Mitte in seiner grünen Zone. Nur passiert Folgendes, wenn jemand sehr lange im Stressbereich ist, wird seine Nerven werden dünner. Ja? Das heißt quasi, er fliegt schneller raus. Wenn jetzt irgendetwas ihn aufregt, reagiert er sehr emotional. Was früher vielleicht kein Problem gewesen war, weil er eine breite grüne Zone hatte, ist jetzt so verkleinert, dass diese Person schneller da rausfliegt aus dieser Zone und schneller aggressiv wird als früher oder emotional. Das muss sich dann auch gelernt werden. Das kann sich wieder verbreitern. Das Gehirn lernt das ganze Leben. Was ich dann mache, immer ressourcenorientiertes Zuhören. Jemand erzählt mir von einer negativen Geschichte und ich konzentriere mich auf die positiven Punkte. Okay. Wie war das, als du wusstest, dass du gerettet wurdest? Wo ist der Freund, der dir geholfen hat? Stehst du noch in Kontakt mit ihm? Wie denkst du jetzt über deinen neuen Job? Hast du Kontakte zu deiner Familie? Du hast erzählt, dass du regelmäßig mit deiner Mutter redest. Das sind positive Punkte. Natürlich kann es nach hinten losgehen, wenn jemand in Sicherheit ist, aber einen Anruf bekommt und ihm heißt, dein Onkel wurde erschossen und dein Vater ist schwer krank. Dann hast du quasi jemanden hier, der physisch hier ist, aber geistig getriggert wird durch die Herkunft. Weswegen der Familiennachzug immer Sinn gemacht hatte, weil es am Ende weniger Geld kostet, jemanden zu betreuen oder ein Kind oder einen Minderjährigen, als wenn seine Familie bei ihm ist und er stabil einen Job kriegen kann, aufwachsen kann und nicht retraumatisiert wird, dadurch, dass die noch drüben sind. Was heißt, für die Stabilität ist die Familie nützlich, wenn sie, deswegen war da Familiennachzug, was Frau Merkel da ganz richtig gemacht hat, nützlich. Damit Leute Wurzeln schlagen können, woanders.
Das heißt, der Familiennachzug, der steht gerade in der Diskussion, glaube ich, oder ist kurz davor abgekippt zu werden. Das ist doch, ich will nicht sagen dumm, aber besonders schlau ist es nicht.
Nee, man muss mal rechnen, was man an Betreuerkosten hat, was man an Dolmetscherkosten hat. Wenn man jetzt einen Mann hier hat und seine Frau und seine Kinder sind drüben, der wird nicht großartig im Deutschkurs schnell die Sprache lernen, weil er immer mit einem Hälfte dort ist. Dann, wenn die Frau hier wäre und die Kinder, integriert er sich schneller. Die Kinder werden hier zur Schule gehen, sie werden mit der Sprache helfen, sie werden sich integrieren, sie werden der Halt und sein Rücken sein, das Land als seine Heimat anzusehen, die Demokratie, die Regeln. Aber wenn er mal ständig rüber muss und dort etwas passiert, oder die Frau hier alleine ist, mit den Kindern ohne Mann, das ist alles eher ein größerer psychologischer Aufwand, als die Familie zusammen hier zu haben, die sich gegenseitig stabilisiert.
Ist natürlich klar, wenn man das Umfeld um sich herum hat, die Familie ist immer viel mehr bereit zu performen, wie die Kids heutzutage sagen. Da bin ich völlig frei, ich kann richtig Gas geben, als wenn ich mit einem Teil noch in Afghanistan bin, in Kabul. Was machen wohl meine Familie da gerade?
Ja, wir haben ja natürlich, wenn jemand kriminell wird und noch nicht die Aufenthaltsgenehmigung, also Deutscher ist,
ja,
dann kann er durchaus abgeschoben werden, wenn er mehrere Anzeigen sammelt und denkt, er sei radikal jetzt und müsste islamistische Parolen etc., dann könnte man sagen, gut, dann bist du bei den Taliban besser aufgehoben, ne? Wenn du hier dich nicht integrieren willst. Aber Leute mit Familie integrieren sich schneller und Leute, die vor den Taliban weggelaufen sind, sind eher gegen Radikalisierung immun. Mhm. Wobei Menschen, die hier geboren sind, habe ich beobachtet, seien es Araber, Iraker, die haben keine Kriegserfahrung und romantisieren dann teilweise radikale Gruppen drüben.
Okay.
Weil sie denken, oh, die sind der wahre Islam und das kommt daher, dass sie hier nicht integriert worden sind, richtig?
Ja.
Und dann, vor allem in der Phase der Pubertät, so ab 16, 17, 18, radikal werden, dann zur Moschee gehen und irgendwann mit 24, 25 wieder absinken, saufen und denken, scheiß drauf, aber zwischendurch romantisieren sie dann die ISIS, die Taliban und denken, sie haben das jetzt kapiert. Sie haben die Weisheiten mit den Löffeln gefressen und die Leute da drüben sollten froh sein, dass die jetzt Radikale übernommen haben, weil die Amerikaner waren sowieso nicht gut. Das heißt, die sehen dann, was sie sehen möchten, weil es in Deutschland nicht geklappt hat mit der Integration. Und Deutschland, historisch bedingt, ist kein großartiges Kolonialland gewesen wie England oder Frankreich oder Spanien. Die Briten oder die Amerikaner sind besser im Integrieren von Menschen. Auch aufgrund ihrer Sprachen. Englisch ist leichter zu lernen. Es wird in mehr Ländern gesprochen. Sie sind mehr mit dem Ausland unterwegs. Und die Leute integrieren sich schneller, sagen wir mal, wie Ronald Reagan gesagt hat, jemand, der nach Deutschland geht oder nach China oder so, wird nicht Chinese oder Deutscher, aber jemand, der nach Amerika kommt, wird Amerikaner.
Ja.
Ne? Da ist ein Problem der Integration teilweise, aber es wird leichter, würde ich sagen.
Ja.
Da sind sehr viele, haben einen Migrationshintergrund, und die Russlanddeutschen mal mitgerechnet. Aber Romantisierung seitens der Menschen, die hier geboren sind, was Radikale betrifft, kann auch passieren.
Ja. Hast du eigentlich auch, ich sage jetzt mal überspitzt, einen einfacheren Zugang zu den Menschen, weil du auch Afghane bist? Also wenn du jetzt Karl-Heinz Müller wärst, ne, und sagen, ich kann Dari sprechen, da ist, glaube ich, diese Schwelle ein bisschen niedriger, dir zu vertrauen, als wenn du jetzt da sitzt.
Ja, allgemein. Ich würde nicht sagen Afghanen, sondern zu Ausländern.
Okay.
Leicht. Andersrum habe ich schwieriger mit Deutschen, ne? Wenn ich in Behörden aufgetaucht bin oder bei der Polizei um Mitternacht wegen Abhören, dann habe ich gedacht, hä, wieso kommt denn der Kriminelle jetzt ohne Begleitung hier rein?
Oh Gott.
Bis ich ihm gesagt habe, guck mal an den Computer. Ich gehöre ja zu euch.
Ja.
So, ich kenne ja beides.
Ja.
Ne, es ist für mich auch nicht einfach, aufgrund meiner Erscheinung, bei Müller großartig jetzt reinzukommen.
Ja.
Man hat ja auch die German Angst, ne, die deutsche Angst.
Ja.
Ja, überall verbreitet. Der German ist überall. Und ich bin eher so ein globaler Bürger, weil Heimat habe ich jetzt auch lange nicht gesehen. Man muss sich damit einrichten, dass man dann eher ein Nomade ist. Ne, weil man nicht komplett integriert wird, aber nicht jeder hat das Selbstbewusstsein oder die Stärke, dann nicht irgendeiner religiösen oder radikalen Spur zu verfallen, um seine Identität zu bewahren, weil man es hier nicht geschafft hat und nicht dazu gehört oder nicht durfte oder eher rassistische Erfahrungen gemacht hat in Deutschland und gedacht hat, die wollen mich sowieso nicht, dann sind doch lieber die Radikalen besser. Und so, ne? Und wenn die Eltern jetzt auch nicht großartig gebildet sind, ist das eher einfacher, sei es auch Rechtsradikalität. Wenn die Eltern jetzt immer sagen, das ist schlecht, die Ausländer sind schlecht, dann kann auch jemand eher dazu neigen zu sagen, gut, die AfD ist gut und die Nazis ist unnötig verloren. Das gleiche Problem hat man jetzt auch, wenn man Leute radikalisiert über das Internet, was das Islam betrifft. Es geht immer um Bildung, Haushalt, Familie, soziale Strukturen und wie man aufwächst. Weil irgendwo muss man das Selbstbewusstsein entwickeln, zu sagen, die anderen haben nicht Schuld. Ich bin selber schuld. Das zu akzeptieren erstmal. Und an sich zu arbeiten und trotz des Widerstandes oder der schlechten Behandlung freundlich zu sein, und zu verstehen, dass nicht alle Leute so sind.
Ja.
Und das erfordert natürlich mehr Intelligenz und vielleicht auch gute Lehrer und so weiter. Ja.
Genau, Thema Integration, da wollen wir auch so ein bisschen sprechen, das hast du gerade schon angesprochen, das Umfeld, Schule, Lehrer. Was wären so die Schlüsselpunkte für eine gelungene Integration? Also ich glaube, Menschen in Turnhallen zu stecken, ist es nicht.
Nee, Menschen in Turnhallen zu stecken und das Ganze mit Gardinen abzugrenzen, ist eine schlechte Idee.
Ja.
Ich bin ja selber im Asylheim, hatten wir, glaube ich, eine Küche für 8 Familien. Und dann waren wir da 5-6 Jahre. Ich erinnere mich, dass da ein Iraner hat da gekocht oder so, hat da Gäste gehabt. Arabischer Flüchtling ist mit Jogginganzug hingekommen, wollte diesen Ofen benutzen, der besetzt war, der funktioniert hat.
Ja.
Die sind sich in die Haare geraten.
Okay.
Der hat das Steakmesser da genommen, der Arabische, und hat den Iraner abgestochen damit.
Okay.
Dann kam Krankenwagen und so. Ich habe aus dem Fenster rausgeguckt. Da haben sie sich noch gegenseitig Drogen. Es ist keine gute Idee, traumatisierte Leute in sehr kleine Räume aus verschiedenen Nationen zu stecken.
Ja.
Und dann zu hoffen, ohne Deutschkurs und ohne Arbeitserlaubnis, dass sie irgendwie schon, wenn sie da rumhängen, einen Weg finden werden, sich zu integrieren. Ja. Mein Vater hat einfach angefangen, schwarz zu arbeiten und Zeitung auszutragen. Weil er durfte ja nicht.
Ja.
So. Und dann hat er irgendwann ein Auto gekauft, hat damit Zeitungen ausgetragen und wir haben auf dem Rücksitz geschlafen. Ich und mein Bruder, weil er meinte, Asylheim ist zu gefährlich. Ab 4 Uhr morgens bis 7 Uhr morgens war ich da im Auto meinen Eltern. Dann hat mein Vater dann Pizza ausgetragen, bis er die Arbeitserlaubnis bekommen hat. Und das heißt, du hast da junge Leute in den 30ern, die dann keine Arbeitserlaubnis kriegen und hoffst dann, dass dann diese 300 Euro, 400 Euro ausreichen, damit sie deren Familien da drüben, die immer anrufen und nach Geld fragen und am Verhungern sind oder auf der Flucht sind, diese Leute ist es besser, denen Arbeit zu geben oder eine Arbeitserlaubnis, die Bürokratie etwas abzubauen und ihnen die Möglichkeit zu geben, durch die Arbeit die Sprache zu lernen und Deutschkurse zu geben. Es gab eine Weile, als die Iraker gekommen sind und die Syrer, keine Deutschkurse mehr für Iraner oder sagen wir mal Afghanen, weil die gesagt haben, Priorität ist jetzt Syrien.
Ja.
Ja, und solches ist eher eine bürokratische Sache.
Ja, okay. Und wenn du jetzt an der Integrationspolitik etwas ändern könntest, wir haben ganz viel Geld. Ganz viel Geld, wir haben Ressourcen ohne Ende, Leute ohne Ende, die stehen in Stalllöchern. Was wäre das oder wo würdest du jetzt ansetzen? Also Bundeskanzler Ruhin Aschuf da steht im Bundestag und gesagt, so Leute, jetzt hört mal zu.
Ja. Ich verstehe, dass wir erstmal, du redest jetzt über Integration, aber ich kann ja später noch über Politik und Wirtschaft was sagen.
Ja.
Aber speziell die Integration. Da hätte man den Leuten, die man jetzt versprochen hat, die 2000 Leute da in Pakistan, die müssen wir erstmal rüberholen.
Ja.
Allein schon aufgrund der Rechtsstaatlichkeit, aber auch, weil das Menschen sind, die sehr stark gegen Radikale arbeiten können in Zukunft, die sich mit diesen Strukturen auskennen, die mit der NATO gedient haben, die von den Taliban gejagt werden und quasi ein Gegenmittel sind gegen Radikalisierung in diesem Land. Weil das eben nicht Leute sind, die zu Fuß über Wüsten und so, sondern ausgesucht, sicherheitsüberprüft und ausgebildet.
Ja.
Ja, die würde ich erstmal rüberholen. Dann müsste man gucken, dass man in Zukunft die Leute schneller integriert, die bestimmte Tests, Sprachkurse, historische Tests, Arbeitsnachweise, Berufsnachweise und so weiter, wie andere Länder das haben, dass man diese Leute bevorzugt behandelt, die dann schon ausgebildet sind, die das teilweise nachbilden können oder jemanden testen kann, dann hätte man zumindest Arbeitskräfte, die man direkt reinholt und sie nicht alle in einen Topf tun und sagen, das sind jetzt alles Geflüchtete.
Ja.
Erstmal gucken, welche von denen wirklich gebildet ist, die schon mal separieren, in Gruppen unterteilen. Natürlich die Verteilung, wenn man sie alle in die Großstädte schickt, kann es sein, dass bestimmte Orte zuerst einen Aufstand verüben. Wenn man jetzt in einem Dorf von 10.000 Leuten 5.000 Flüchtlinge holt, ist das keine gute Idee.
Ja, klar.
Da müsste man dann eher breiter streuen und Unterkünfte schaffen, gucken, ob man Studenten bezahlt, weil es gibt nicht genug Pädagogen, ob man Studenten bezahlt, Leute mit Migrationshintergrund und so weiter, die dann die Betreuung übernehmen. Und die den weniger gibt als jetzt professionellen Pädagogen. Das würde Geld sparen, weil man hätte dann vielleicht einen Pädagogen, der dann 10 Studenten anleitet. Ja, Hilfskräfte. Und dazu nimmt man noch vielleicht Ehrenamtliche und Leute mit Sprachkenntnissen. Und man spannt noch die Familien ein als Praktikanten, die die Sprache schon können. Und gibt ihnen dann noch ein Zertifikat, dass sie mitgeholfen haben. Ja. Ich würde quasi die alles nutzen, was da ist. Ja? Zum anderen haben wir diese ganzen Debakel und dem Mangel an Geld zu verdanken, dass Biden, der Präsident, gesagt hat zu Europa, ihr müsst jetzt gegen Russland in den Krieg rein. So, wir stehen hinter euch. Das gleiche, was man in Afghanistan gesagt hat, wir stehen hinter euch. Dann kam Trump und meinte, wir stehen nicht mehr hinter euch, wir stehen hinter Russland.
Ja.
Da hat man ein Problem. Die selbstbewusste Außenpolitik, da deutsche Interessen mehr nach vorne zu stellen, weil daran hängt die Rechtsstaatlichkeit, daran hängt die Demokratie. Deutschland als einer der größten Volkswirtschaften Europas sollten sich nicht rumschubsen lassen. Man hatte durch Schröder Nord Stream 1 und 2, weil der Mann wusste, billiges Gas gibt's nur von dort, im Osten. Material, Holz und Metall auch. Man hätte natürlich, statt gleich mit Putin in den Kampf zu gehen, versuchen können zu vermitteln zwischen der Seite und der anderen Seite und eher eine Schweizer Position einzunehmen, anstatt sich die Türen zuzuschließen, wenn man doch weiß, dass die amerikanische Außenpolitik davon abhängt, wer gerade gewählt wird. Da hat man sich in eine Richtung drängen lassen, weil die Wirtschaft, Deutschland hat es auf billigen Gas und Materialien aus Russland basiert, die jetzt nicht mehr da sind. Es ist nicht die Schuld der Migranten, dass das Gas teurer geworden ist, oder das Öl. Das muss man dann verstehen. Deswegen, es gibt einige Dinge, in der Vergangenheit kann man jetzt nicht mehr ändern, aber man hatte damals über Schröder und Merkel an Beziehungen zu Russland gearbeitet, weil das Nachbarn sind. Und genauso wie Afghanistan ein Nachbar Russland war, ist auch Deutschland irgendwo ein Nachbar Russlands. Und da sollte man sich nicht von den Amerikanern reinreden lassen, weil das ist in Afghanistan schiefgegangen, das ist hier schiefgegangen. Und nun haben die Amerikaner überhaupt kein Problem damit, ob Europa ein Migrationsproblem hat oder eine Energieknappheit. Weil denen war Deutschland sowieso ein Dorn im Auge mit ihrer Weltmeisterschaft in Export und so weiter.
Ja.
Wie so ein Musterschüler, der immer aufmuckt. Die haben gedacht, gut, dann kriegen wir eben mehr Klienten für unser Gas und Öl und verkaufen das dann teurer, verbieten Indien aus Russland zu kaufen und machen Embargo für China. Wobei China gesagt hat, interessiert uns nicht euer Embargo.
Ja.
Indien jetzt wieder bei Russland einkaufen darf und Russland ja jetzt auch wieder verkaufen darf, wo man dann sich fragt, was sollte denn die ganze Kriegsnummer?
Ja, ja.
Wenn die jetzt alle verkaufen dürfen. Ich würde sagen, das ist, da braucht man eine klarere Linie auf Seiten der deutschen Außenpolitik. Ein anderes Selbstbewusstsein, weil die AfD steigt, weil wahrscheinlich die Deutschen auch das Gefühl haben, wir werden nicht vertreten in der Welt. Nicht, dass man unbedingt jetzt rechtsradikal ist, sondern einfach denkt, die kriegen das nicht auf die Reihe, weil die sich nicht einig sind. Und da wird wahrscheinlich in Zukunft mehr Selbstbewusstsein und eigene Armeen notwendig sein. Aber die AfD zu wählen ist keine Lösung, weil nachdem die mich nach Hause geschickt haben, werden sie dann die anderen Leute sind dann in der Reihe.
Ja.
Genau. Remigration quasi.
Ja.
Wobei ich gar nicht weiß, wo ich remigriert werden sollte, weil ich bin hier aufgewachsen und ich kenne auch besser ich kann besser sprechen als manche Deutsche, wo ich dann direkt mich mit den Taliban anlegen würde, wenn man mich am Menschenrechte und sowas. Die würden schon aus einer Meile Entfernung merken, dass ich nicht von da bin.
Ja. Aber du hast natürlich recht, die AfD zu wählen ist nie eine gute Lösung.
Frustration.
Ich glaube auch. Das ist und diese ganzen Geschichten mit diesen Fahrradwegen in Peru, was das alles soll, also das ist so an den Haaren herbeigezogen. Aber solche Meldungen verfangen bei den Leuten.
Das ist eben leichte Lösung für komplexe Fragen, die bei Leichtgläubigen und Leuten, die genervt sind, gut ankommen, weil Trump hat das auch damals so gewonnen. Ich werde alle Ausländer rauskicken, die Mauer bauen, die Kriege beenden, Wasser zu Wein verwandeln und es wird allen super gehen, weil alle haben das bisher falsch gemacht und ich weiß, wie man das richtig macht. Und jetzt haben wir das Ergebnis. Trump ist quasi die Zukunft Deutschlands in Form, was die AfD macht, wenn die rankommen. Erstmal weniger Steuern für die Reichen, dann sind die Ausländer schuld und dann werden wir direkt, jetzt andersherum, direkt mit Russland kuscheln, Auch wieder nicht langsam, sondern jetzt in die andere Richtung.
Ja.
Und wir werden aus der EU rausgehen, weil Trump ist ja aus der NATO raus. Mhm. Es ist quasi dasselbe Buch, derselbe Fahrplan, was Faschisten oder Rechtsradikale oder Menschen haben, die denken, die sind Übermenschen, die einer bestimmten Geldelite die Füße küssen. Weil Politiker haben in der Regel kein Geld, die geben nur das Geld von den anderen aus. Das ist hier doch.
Genau.
Und die SPD möchte ja immer, dass die Unternehmer, ich bin ja selbstständiger Unternehmer, immer mehr zahlen.
Ja.
Und die AfD will wahrscheinlich eher, dass die 1%, 2% Elite da mehr Mitspracherecht hat und es weniger breit die Entscheidungen getroffen werden, Parlament und so, sondern von einigen wenigen.
Ja.
Und was sie angekündigt haben, ist, die Polizei auszutauschen, die Führungsriege der Polizei, der Gerichte, was Trump ja auch gemacht hat.
Genau.
Damit man Leute auf seiner Seite hat, die so denken wie sie selbst.
Mhm.
Und dieses Experiment müssen wir in Deutschland nicht unbedingt durchführen. Das haben die Amerikaner schon bereut.
Ja.
Die haben erstmal Mamdani gewählt, ein Hindu-Moslem da in New York.
Mhm. Genau.
Weil Trump die Armee und die Nationalgarde gegen die eigene Bevölkerung auch ausgefahren hat.
Ja.
Ob jetzt Deutschland unbedingt wirklich auch dieses Experiment durchführen muss, ich weiß nicht. Ich halte die Deutschen für schlauer als die Amerikaner. Es ist auch ein kleineres Land.
Ja.
Und es ist der Rückgrat teilweise inzwischen mit Frankreich zusammen der Demokratie hier. Mhm. Und alles, was man tun muss, ist ein bisschen mehr für die eigenen Werte einzustehen. Selbstbewusster mit Russland zu sprechen und den Amerikanern, eine eigene Position aufzubauen, den Migranten nicht das Gefühl zu geben, ihr seid schuld, aber denen, die kriminell sind, zu sagen, ihr werdet abgeschoben und so weiter, falls ihr das nicht kapiert. Also das würde ich eher machen. Aber wenn ich, also nicht Bundeskanzler, aber vielleicht zweiter Außenminister oder sowas, das wäre hilfreicher, weil sonst wäre ich gleich abgesägt, bevor ich angefangen habe. Ich hatte auch mal in einem Gespräch Joschka Fischer getroffen, Wirtschaftsforum in Frankfurt. Da hatte ich gesprochen, meine Rede. Die kannst du auch in meinem Instagram finden und YouTube.
Ja.
Und da hat auch Herr Fischer gesagt, ja, so wie Ruin da redet, der könnte ja auch in einem zukünftigen Deutschland Außenminister. Also da hatte der Zeitchef gefragt, jemand Außenminister. Es lässt sich nicht vermeiden, dass alle Länder sich mischen. Das ist ganz normal. Und dass dann die Weißen immer denken, es gibt mehr Nicht-Weiße als Weiße, das ist eben so. Dafür kann man nichts, dass die Menschheit in Afrika begonnen hat und sich dann Richtung Norden ausgebreitet hat. Da muss man dann klarkommen. Aber ohne diese Vermischung gibt es keine Stärke.
Ja.
Und einseitig wird das nicht funktionieren.
Ja.
Also die Menschen, es gibt immer in jedem Land schwierige kriminelle und demokratische Menschen. Man kann gute und schlechte finden. Es kommt immer auf die Herkunft, Bildung, Elternhaus und so weiter an. Und Deutschlands Wirtschaft läuft über die Ausländer. Du hast 23% in den Krankenhäusern, Pflegebereichen, Pizzaboten, Selbstständige, Dönerläden, Service und inzwischen Anwälte und so weiter. 6 Millionen, soweit ich weiß, sind eingewandert seit 2006. Und die Wirtschaft unterscheidet sehr stark, wen sie brauchen, wen sie nicht brauchen. Nur die Menschen denken, es wäre eine gute Lösung, 15 Millionen Leute da rauszuballern. Da frage ich mich, wer bezahlt die Rente? Ja,
genau.
Und deswegen, das ist wirtschaftlich nicht möglich.
Ja, auf jeden Fall. Abschließend würde ich ganz natürlich gerne mit dir noch den Blick nach vorne wagen. Was wünschst du dir für die Zukunft Afghanistan, so für die Menschen, die dort leben oder ihre Heimat verlassen mussten?
Ja, ich wünsche mir, dass die zusammenfinden, also alle verschiedenen Volksgruppen und gemeinsam, so wie die Iraner, den Feind erkennen, die Taliban. Und quasi nicht mehr untereinander aufgesplittet werden können in du bist Sunnite, du bist Schia, du bist tadschikischer, asiatisch aussehend und du bist Pashtune. Es ist ja ein 5-Völker- oder 6-Völker-Staat. Dass die sich gemeinsam zusammentun, sich nicht aufspalten lassen, genauso wie die Amerikaner sich auch nicht in Republikaner und Demokraten aufspalten lassen sollten oder die Deutschen in rechts und links, und erkennen, wer ihnen Hass predigt und wer wirklich aufbauen will. Bei den Taliban ist es ein bisschen schwieriger, die kommen über Pakistan. Sie empfinden sich selbst nicht unbedingt als nationale Afghanen, sondern eher neue Flagge und dem Islam unterworfen. Ayatollah auch, sehen sich nicht so sehr als Iraner, sondern eher als alles für den Islam. Das heißt, wenn du so eine Ideologie hast, hast du Leute, die nicht für den Staat arbeiten. Mhm. Ich sehe mir für die Zukunft, es wäre natürlich gut gewesen, gar nicht rauszugehen von der NATO. Das Militär war da, die Strukturen waren da und man hätte noch 20 Jahre und dann hätte so wie in Südkorea eine neue Elite gehabt. Ja. Aber durch die Technologie habe ich die Hoffnung, durch das Internet, durch das freie Wissen, solange das Internet da ist, Frauen, Mädchen und so weiter, alles bezeugen können, was ihnen passiert. Touristen reisen ja schon mal dahin, dass Afghanistan nicht isoliert ist und nicht bleibt und dass die Taliban sich nicht mehr halten können, weil die Amerikaner denen zum Beispiel keine 45 Millionen Dollar pro Woche zustecken, aus Angst, sie können mit Russland gemeinsame Sachen machen. Ja. Die werden ja noch unterstützt über USA. Und es gibt da noch westlichen Einfluss. Und der westliche Einfluss ist zurzeit, egal was ihr macht, Hauptsache ihr macht uns keine Probleme. Dieses muss sich ändern. Auch Deutschland müsste sagen, gut, wir akzeptieren Menschen, die davon da fliehen oder afghanische Frauen vor allen Dingen, die dort unterdrückt werden, weil dann hätte man einen Gegenpol von Leuten, die von außen helfen können, nach innen, die dann hier Schutz gefunden haben, Leute, die Journalisten waren, Leute, die Mädchen, die nicht zur Schule gehen können, die würden sehr motiviert sein, im Westen zur Schule zu gehen. Mhm. Das ist dann wieder die Integrationsfrage, wie man diesen Ländern helfen kann. Ja. Das würde ich mir wünschen, aber ich habe mich lange mit diesem Thema befasst. Ich habe ein Buch auch geschrieben, Roter Mond, Weißer Mond. Das kann man auch in Amazon finden. Und da habe ich eine Liebesgeschichte nach 9-11, wo der Junge glaubt, ein Mädchen mit roten, mit grünen Augen wiedergefunden zu haben. Herausfindet über sein Traumata, erinnert er sich richtig oder nicht. Das spielt in Hamburg und das thematisiert dieses Thema mit den Parallelgesellschaften und wann bin ich Hamburger und woher komme ich und was ist Heimat. Und daher habe ich das eher wie eine Netflix-Serie sehr leicht amüsant, aber eine Liebesgeschichte verpackt, weil man das besser versteht, basierend auf meiner Biografie überwiegend. Kann man auch in dem Buch nachlesen. Ich habe da noch andere Projekte, wo wir mal darüber reden können bei Zeiten.
Ja.
Aber ich denke, wir sind eine Welt. Das Boot, da sitzen wir alle drin. Ob wir in Afghanistan was in die Luft jagen oder in Russland ein Krieg ausbricht, das wird uns beeinflussen. Und daher sollten wir intraverbunden, also connected nachdenken. Ja. Weil diese Dinge werden immer auf uns zurückfallen, was man da drüben macht oder hier passiert. Insgesamt sind Schutzräume, demokratische Staaten und sozialstaatliche, also Gerechtigkeit nützlich, um Menschen die Möglichkeit zu geben, zu lernen, sich auszubilden und immun zu sein gegen Kriege, Radikale und Manipulation. Und daher hoffe ich, dass wir eher demokratisch bleiben, auch wenn wir weniger Geld zurzeit haben. Und die Demokratie muss eben geschützt werden. Sie ist nicht einfach so ein Selbstverständnis. Da haben wir ein paar tausend Jahre gebraucht oder im Westen. Und man sieht, wie schnell das weg sein kann, wenn man die USA betrachtet.
Lieber Ruhin, das waren meine Fragen an dich. Ich habe ein ganz tolles Gespräch gehabt mit dir. Spaß natürlich auch, aber wir haben so viele Themen. Wir wollten eigentlich nur ein bisschen über Afghanistan sprechen, aber irgendwie war es jetzt so eine Weltschau. Aber es war mega interessant. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß bei mir gehabt.
Ja, hatte ich. Es war super toll. Ich danke dir für die Plattform. Ich schätze deine Arbeit, dass du das machst. Und ich denke, Wissen ist Macht und angewandtes Wissen. Und daher hoffe ich, dass unser Gespräch andere Leute einen Einblick gegeben hat in komplexe Themen, weil ich rede meistens nicht so viel mit den Leuten, weil ich denke, die hören sowieso nicht zu und dann lasse ich das. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, so mit jemandem wie dir zu sprechen und man hat ja hier die Möglichkeit, dass die Leute dann reinhören bei dir, die wirklich interessiert sind, dann hoffe ich, dass sie jetzt einen Mehrwert haben. Und es hat Spaß gemacht. Ich habe mich versucht, auch zurückzuhalten bei den allgemeinen globalen Themen. Also ich konnte mir die einen oder anderen Seitenhieb nicht verkneifen.
Ja.
Weil ich muss auch die Demokratie hier schützen, weil ich weiß, wie das sonst ausgehen kann. Und ich höre dann auch eher zu Deutschland auch.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch. Folgt Ruhin auf Instagram, da bist du sehr aktiv.
Genau.
Ich hau nochmal alle Links mit in die Shownotes, auch zu deinem Buch. Da werde ich noch den Amazon-Link hinzufügen. Da könnt ihr euch mal eine schöne Liebesgeschichte reinziehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleibt weiterhin neugierig. Haltet die Augen und Ohren offen in der Welt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ein anderen Projekt.
Fragen an der Interview-Podcast mit Frank Böbel.